Deutschlandfunk Kultur heute.
Barock beginnen wir, aber zuerst ein kurzer Blick aufs Programm. Ein meisterhaft gezeichneter Hase in Wien von Dürer, der interessiert uns im Verlauf der Sendung. Weibliche Ikonen wie Kaiserin Sissi oder Lady Di auf der Bühne in Hannover im Theaterstück und Kunst als Protest gegen den US-Präsidenten und seine Politik. Zuerst aber unüberhörbar Barockoper. Da fallen einem ja meist Namen ein wie, sagen wir, Händel oder Monteverdi, aber Agostino Stefani eher weniger. Der hat 1694 eine Oper komponiert, Amor vien dal destino, über das Schicksal der Liebe. Und er greift den Stoff um den antiken Helden Aeneas auf, den trojanischen, den schönen, den kräftigen, den heldenhaften Prinzen, wie er in Homers Ilias geschildert wird. Arien, Duette erzählen von zwei konkurrierenden Männern, Aeneas und Turnus, die um die schöne Lavinia kämpfen. Sie soll Turnus heiraten, liebt aber natürlich den legendären Gründer Roms, Aeneas. Einen ganzen Kerl. Jörn Florian Fuchs hat diese Oper in Frankfurt gesehen und dort ist sie buchstäblich auferstanden, denn Agostino Stefani starb 1728 auf der Durchreise, ist im Frankfurter Kaiserdom begraben. Jörn Florian Fuchs, was ist das für ein selten aufgeführtes Werk?
Das ist ein Stück, das vor allen Dingen sehr lange dauert. Mit einer Pause geht das so ein bisschen in Richtung 4 Stunden. Und viel mehr als das, was Sie gerade zusammengefasst haben, wird da auch gar nicht erzählt. Da gibt es noch so ein bisschen Intrigen zwischendrin. Aber das ist schon im Wesentlichen die Handlung. Daraus ergibt sich natürlich schon die Folge. Das heißt, es wird sehr, sehr ausgedehnt alles erzählt und sehr zelebriert. Und die Zustände, die emotionalen Zustände der Protagonisten bekommen wir wirklich in aller Ausführlichkeit musikalisch präsentiert hier. Ich nehme aber vorweg, dass das schon eine spannende Geschichte ist, weil Stefani einerseits so aus der Monteverdi-Tradition noch kommt, also mit durchkomponierten Rezitativen, nicht mit so großen Koloratur-Arienschlachten. Aber es gibt doch immer wieder ganz schöne Nummern, die dann auch zu einem Zwischenapplaus animieren und das Publikum auch animiert haben. Und es gibt so Sachen wie eine Begleitung mit Laute, was ein bisschen auf Mozart verweist. Und in Frankfurt sind auch alte Instrumente wie Theorben zum Beispiel da im Einsatz, sodass es durchaus insgesamt auch über diese Länge ein abwechslungsreiches Klangbild ist.
Von wegen Klangbild, der Cembalist und musikalische Leiter Václav Lux spricht in einem informierenden Video von den vielen Farben der Musik und er mit seinen Worten von einem deftigen Eintopf. Können Sie den Eindruck teilen?
Ja, also deftiger Eintopf heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie hier den großen, vielleicht sogar klanglich aggressiven, wilden, gar dissonanten Klangzauber erleben. Das ist es nicht, sondern diese gewisse Gleichförmigkeit in der Abfolge auch der einzelnen Nummer, Solonummer, Duett, dann eine Ensemblegeschichte und so weiter. Aber das wiederholt sich schon alles sehr. Aber es ist in der Tat so, könnte man an den Eintopf denken. Da sind viele Zutaten drin. Da ist auch ein bisschen französisches Kolorit drin. Lully spielte eine Rolle für Stefani und seine Zeitgenossen da. Und das ist alles ein bisschen zu hören und es ist sicherlich kein Hit, wie jetzt die großen Opern von Händel etwa, ja, die dann später noch kommen. Aber alles in allem, man hört es gerne an. Ich gebe allerdings zu, so fair muss man auch als Kritiker sein. Ich bin irgendwann kurz vor der Pause auch mal eingenickt. Und als ich wieder aufgewacht bin oder ich so aus dem Halbschlaf durch ein Donnerblech erwachte, stellte ich fest, auch gar nicht so viel verpasst. Also das ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, das mit dem Donnerblech ist, glaube ich, ganz im Sinne des Regisseurs. Der US-Amerikaner Schlater sagt, er würde einen sehr physical Style machen, also sehr körperlich, sehr viel Bühnenpräsenz verlangen und wenig Deko. Stimmt das?
Das stimmt total. Also man könnte natürlich jetzt polemisch sagen, 4 Stunden Rollrasen auf der Bühne ist doch recht günstig als Ausstattung. Oder man sagt, das ist eine angedeutete barocke Gartenlandschaft. So könnte man es auch formulieren.
Auf den Punkt gebracht.
Ja, wir haben eigentlich Rasen. Wir haben grünen Rasen auf der Bühne und darauf wird zum Teil emotional dann buchstäblich, Entschuldigung für den Kalauer, auch gerast. Ja, also da geht's schon ordentlich dann zur Sache, was die Emotionen betrifft. Also der Vorteil dieser Inszenierung ist die Konzentration auf die Figuren und es ist wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Man nimmt den Figuren ihre Emotionen auch ab in diesem eher minimalistischen Setting, das dann mal durchbrochen wird durch ein paar Feuerspiele, durch Flammen, die aus dem Unterboden dann heraufzüngeln. Aber es ist keine Idee jetzt dabei, das zu aktualisieren. Und ich muss sagen, das finde ich bei dem Stück auch gar nicht schlecht, dass es jetzt nicht in einem Herrscherhaus der Gegenwart spielt, sondern man sich wirklich konzentrieren kann. Und Lux hat das wirklich extrem gut dirigiert, auch in dieser Mischung aus historischen und gegenwärtigen, heutigen Instrumenten. Das hat großen Spaß gemacht, dem zuzuhören. Und es ist auch ein sehr, sehr gutes Ensemble, nur zu nennen Michael Porter als Aeneas und Margarita Maria Sala als Lavinia, wobei der Aeneas erstaunlicherweise gar nicht so viel zu singen hat. Der ist zwar eigentlich eine Hauptfigur, aber eigentlich ist es auch ein Stück der Frauen. Es gibt auch Geschlechtertausch, es gibt sozusagen eine frühe Gender-Thematik, die eine Rolle spielt. Also vielleicht wird dadurch das Stück sogar noch ein bisschen gegenwärtiger. Und die Leute, die geblieben sind bis zum Schluss, ein paar waren in der Pause weg, haben das dann sehr, sehr, sehr enthusiastisch aufgenommen.
Liebesschicksal auf Rollrasen von 1694, Agostino Stefani, gesehen in Frankfurt an der Oper von Jörn Florian Fuchs. Es muss nicht immer Händel sein. Wir wechseln zur Sprechbühne. Der neue Intendant am Staatstheater Hannover ist Vasco Böhnisch und der macht zu Beginn seiner Intendanz was ja modern altes. Das funktioniert irgendwie immer, nämlich sich mit der überwiegend versunkenen Welt des Adels zu befassen. Aber nicht bürgerliches Trauerspiel, sondern er beschäftigt sich mit ja Kaiserin Sissi, Englands Lady Di und einer besonderen Frau des hannoverschen Herrscherhauses, der Welfen. Die stehen im Mittelpunkt seines Projekts, das den Titel Iconic trägt. Regisseurin Jorinde Dröse lässt da die weiblichen Ikonen aufeinandertreffen, fragt, was sie uns heute bedeuten, lässt sie auf der Bühne aufbegehren. Die Bühne jedenfalls, die hängt voller Kronleuchter, denn Glamour verlangt eben Leuchtmittel. Michael Lages über Ikonen mit Perücke und Reifrock.
Sonderbar vorgestrig wirkt die Idee, die hier alles zusammenhalten soll. Denn wer außerhalb der guten alten Yellow Press und Regenbogenmagazine mit gesteigertem Prominenzfaktor interessiert sich denn wirklich noch für den Adel? Andererseits aber vor allem mit dem eigenen prämonarchischen Gehabe hat US-Amerikas aktueller Machthaber massiven Widerstand geschürt. Stichwort No Kings. Bei den hannoverschen Ikonen müsste es dann auch eigentlich vor allem um die Mechanismen für die überzeitliche Wirkung der mehr oder weniger haltbaren Legenden gehen. Und so beginnt ja auch die Beschwörung dreier großer Leidensgeschichten.
Da sind wir also wieder.
Da bin ich also
immer noch.
Elisabeth.
Elisabeth.
Elisabeth, die Sissi eben. Vor Jahresfrist hatte das Stück von Mareike Fallwickel am Burgtheater in Wien Premiere. Auch in Hannover jetzt und in Jorinde Dröses Inszenierung steckt der Text voller Übungen in Schmerz und Erniedrigung. Die junge Frau wird da als Kaiserin zugerichtet bis in den frühen Tod. Und Fallwickels Text reflektiert durchaus nicht nur den Fall an sich, sondern zuweilen auch die Wirkung der schrecklichen Geschichte.
Frauen werden dazu erzogen, an ihre eigene Hilflosigkeit zu glauben. Und dafür, für diese Erziehung braucht es Geschichten, in denen Frauen hilflos sind und isoliert und vereinzelt und machtlos und unpolitisch und müde.
Eine gewisse Ermüdung allerdings schleicht sich auch hier sehr bald schon ein, angesichts der Klarheit der Fronten. Wie immer wieder in solcherlei Geschichten von Heldinnen, geschundenen oder gar vergessenen Frauen in der Geschichte, fehlt der echte Gegner. Kein Mann ist da, der irgendwie inhaltlich mithalten könnte auf der Bühne. Historisch ist das ja kein Wunder. Mann sein war genug. Mann musste nichts beweisen, um zu herrschen, generell. Und auch über eine wie Elisabeth. Bei den Welfen in Hannover und umzu war das etwas früher noch viel schlimmer. Auf tritt Sophie Dorothea.
Mein Name ist Sophie Dorothea, Herzogin von Braunschweig und Lüneburg. Geboren 1666. Im heiratsfähigen Alter, also so ab 12 ungefähr, habe ich jede Menge Bewerber. Ich bin eine glänzende Partie und die letzte meiner Art. Der einzige, mit dem sich das welfische Tafelsilber und das Gold durch eine Heirat noch zusammenhalten lässt, ist mein lieber Cousin, das aufstrebende Arschgesicht Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg. Punkt.
Über die letzte Welfin hat Lynn Musiol geschrieben. Vor gut 3 Jahrzehnten aber wurde an die Prinzessin schon einmal erinnert. Der Schauspieler Ulrich Kuhlmann schrieb damals für das Team um Intendant Ulrich Kuhn ein in Hannover uraufgeführtes Stück, das er Jesabels Rache nannte. Nachdem Sophie Dorothea den in Personalunion Hannover und England regierenden König Georg mit einem Grafen Königsmark hörnte, wurde sie im winzigen Heideschloss Ahlden weggesperrt. Tatsächlich wurde das Leben der Frau, die eigentlich Königin von England gewesen wäre, auf grausamste Weise zerstört. Auch diese Geschichte ist einfach und klar. Autorin Musiol entwirft immerhin eine schön schräge Variante für den Schluss. Bei ihr wird der ehebrecherische Königsmarkmann in Ahlden entgelagert. Und die echte Sophie Dorothea schlüpft für Momente in König Georgs Rolle. Damit sind wir dann schon in England und bei Diana Spencer. Die junge Autorin Jacinta Nandi wuchs in England auf und war hingebungsvoller Lady Di-Fan. Ihr Text versammelt noch einmal die weithin vertrauten Fakten des Falls bis hin zur finalen Katastrophe im Tunnel von Paris, durchzogen von Auszügen aus den legendären Interviews, in denen die Prinzessin das eigene Drama öffentlich machte, und einigen poppigen Songs. Überhaupt steht die Musik von Lars Wittershagen eher auf der Habenseite dieses Abends. Insgesamt erschöpft sich der kleine Marathon aber in den ewigen Leidensgeschichten.
Sagt Michael Ages über Kaiserin Sissi, Lady Di und die Welfin, inszeniert von Jorinde Dröse am Staatstheater Hannover. Lässt sich auf die schockierenden Bilder von Verhaftungen und Tötungen während der Proteste bei Migrationsrazzien in Minneapolis künstlerisch eine Antwort finden? Lassen sich Wunden heilen? Der Musiker und Komponist Samora Pinderjus glaubt das, versucht das. Er verbindet Musik und Aktivismus. Er singt, spricht über Inhaftierung, rassistische Ungerechtigkeit und Gewalt. Das Museum of Modern Art New York stellt seine neueste Arbeit und eine ganze Reihe von Performances unter dem Titel Call and Response vor. Ein musikalisches wie auch kommunikatives Verhalten ist das. Vorsingen und Erwidern, Rufen und Antworten. Andreas Roberts.
Zwei Männer vor einem Reihenhaus. Der Ältere nimmt die Koffer des Jüngeren aus dem Kofferraum. Der Jüngere umarmt den anderen, erst umständlich wegen der Koffer, dann umso intensiver, als hätten beide sich lange nicht gesehen. Schnitt auf eine Leiche in einem offenen Sarg. Eine Frau im hellen Kostüm mit gefalteten Händen. Jemand steckt eine Blume zwischen ihre Hände. Schnitt. Kinder auf dem Rasen hinter dem Haus. Man hört ein Fragespiel. Die Mutter fragt, der Sohn antwortet. Morgen. Scheitere, wo du scheitern musst. Geheimnisse? Vor der Regierung, aber nicht vor dir selbst. Ziele? Alt werden und erfüllt leben. Musik? In meinem Kopf. Kuratorin Martha Joseph hat Samora Pinderjus während seiner Residenz am MoMA ein Jahr lang bei seinen unterschiedlichen Projekten begleitet. Ein Ergebnis ist sein Film Real Talk.
Samora's entire practice is based on the notion of dialogue or interview.
Samoras Arbeit basiert auf Interviews, genauer gesagt auf Interviews, die er mit Personen über ihre persönlichen Erfahrungen mit struktureller Gewalt, Inhaftierung, Armut und Rassismus geführt hat.
Detention, poverty, racism.
Der Film wird in einem Videoraum auf 2 Leinwänden gezeigt. In der Mitte des Raumes ein Flügel auf einem Podest mit verstreuten Rosenblättern um ihn herum. Dazu aufgeblätterte Briefe und gerahmte Zeichnungen von Gefängnisinsassen. Alles erinnert an einen Altar.
Samora hired 3 actors for this film. So he himself is not in it, though it features his music.
Samora hat 3 Schauspieler für diesen Film engagiert. Er selbst kommt nicht darin vor, aber seine Musik ist zu hören. Der Film folgt einer fiktionalen Geschichte, basiert aber auf wahren Begebenheiten und Motiven aus Interviews.
Is inspired by truth, but staged in a form of fiction through these actors.
Der Film handelt von der Trauer zweier sich fremd gewordener Brüder und wie diese Trauer sich über Sprachlosigkeit, Wut, Traurigkeit und Verzweiflung äußert. Immer öfter unterbrechen Bilder von Kindheit die Handlung. Ein 3. Bruder, der jüngste der 3, sitzt im Gefängnis und kann sich nicht von der Mutter verabschieden. Die Trauer handelt auch von der Abwesenheit dieser Person. Immer mehr mischen sich assoziative Bilder in die Geschichte. Ein Mann am Ufer des Meeres mit Schwimmgesten, ein Mann, der einen Sarg über eine Wiese zerrt, bis er zusammenbricht, ein Tisch voller Apfelsinenschalen. Je länger der Film dauert, umso intensiver wird die Musik. Samora Pinderjuice ist in den USA vor allem durch seine Multimedia-Initiative The Healing Project bekannt geworden. Der heute 35-jährige Musiker befasst sich darin mit den Folgen von Masseninhaftierungen und fragt, wie eine Welt ohne Bestrafung aussehen könnte.
Ein großer Teil seiner Arbeit konzentriert sich auf die Schaffung von sogenannten Sonic Healing Rooms. Diese stehen ganz im Zeichen der Idee, dass eine Community zusammenkommt, singt, sich austauscht und zuhört. Zuhören als eine ethische und soziale Praxis.
Am Ende des Films besuchen die beiden Brüder ihren Bruder im Gefängnis. In schnellem Staccato sieht man Luftaufnahmen von Gefängnissen. Call and Response ist keine Ausstellung im herkömmlichen Sinne, sondern neben dem Videoraum vor allem eine Reihe von Performances, die daran erinnern sollen, dass die Heilung von individueller und struktureller Gewalt eine Anstrengung vieler sein muss. Für Kuratorin Martha Joseph die richtige Ausstellung zur richtigen Zeit.
Diese Arbeit ist unglaublich aktuell. Strukturelle Gewalt ist tief in der Geschichte der Vereinigten Staaten verwurzelt. Samora erinnert uns immer wieder daran, dass wir innerhalb unserer Communities diese Welt zu einem Ort machen können, der unsere Werte widerspiegelt, wenn wir uns gegenseitig helfen.
Es wäre toll gewesen, wenn die Ausstellung die Erfahrung eines dieser Sonic Healing Spaces beinhalten würde, doch das geht natürlich nicht, denn diese Räume leben davon, dass die Beteiligten sich sicher und aufgehoben fühlen. Heilung ist vor allem ein emotionaler Prozess, den der Künstler dann in Musik umsetzt. Seine Platte Grief war für die Musikkritiker der New York Times das beste Jazzalbum von 2022. Man darf auf die kommenden Performances gespannt sein,
sagt Andreas Roberts. Wer an die Wiener Kunstkammer Albertina denkt, hat meist auch Meisterzeichnungen im Sinn. Michelangelos Männerakte, Rubens Kinderporträts oder natürlich die filigrane Renaissance-Malerei und Zeichnungen eines Albrecht Dürer. Dieses Jahr feiert das Museum sein 250-jähriges Jubiläum mit einer ganzen Reihe von Ausstellungen. Oliver Schosch über Meister Lampe und geplante Ausstellungen im Jubiläumsjahr.
Nachdem wir durch verschiedene Gänge gelaufen sind und durch mehrere Türen geschleust wurden, sind wir angekommen im Tresorraum der Albertina.
So, bitte sehr.
Hier gibt es ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen, über die wir nicht sprechen sollen. Hier lagern die wertvollsten Kunstwerke der Albertina und der ganz besondere Schatz.
Jetzt ziehe ich die nochmal an und wir können... So.
Ralf Gleis zieht sich weiße Stoffhandschuhe an. Der deutsche Kunsthistoriker ist seit letztem Jahr Generaldirektor der Wiener Albertina. Davor war er 7 Jahre lang Direktor der Alten Nationalgalerie in Berlin. Jetzt zeigt er uns eines der größten Kunstwerke der Wiener Albertina, das auch das Motto des Jubiläumsjahrs prägen soll.
Jetzt lassen wir den Hasen einmal aus dem Stall.
250 Jahre Albertina, wir lassen den Hasen aus dem Stall. Gemeint ist eines der Meisterwerke der Renaissance, der Feldhase von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1502. Die Albertina hat den größten Bestand des Malers aus Nürnberg und der Feldhase ist Dürers bedeutendste Naturstudie.
Hier ist das gute Werk.
Ein Mitarbeiter bringt eine große Pappschachtel aus einem der Tresorschränke.
Ja, das ist schon immer ein sehr erhabener Moment, auch für mich. Also das macht man tatsächlich nicht jeden Tag.
Ralf Gleis hebt einen braunen Holzrahmen aus der Schachtel. Darin ist die Zeichnung. Für uns auch ein besonderer Moment, denn Dürers Hase wird sehr selten ausgestellt.
Wir haben hier ein Werk, was kurz nach der Gründung 1776 schon ins Haus kam. 1796, um es genau zu sagen. Es wurde nicht mal 10-mal gezeigt. Wenn Sie den Hasen einmal näher betrachtet haben, dann sehen Sie, wie aufwendig das gemalt ist und mit welcher Subtilität. Das sind aber Aquarellfarben auf Papier und die verblassen sehr schnell.
Die Zeichnung muss deshalb in Dunkelheit gelagert werden, in einem säurefreien Karton. Wenn man sich Dürers Feldhasen genau ansieht, versteht man ziemlich schnell, warum er als ein Meisterwerk der Renaissance gilt. Der Hase wirkt einfach echt, als ob er jederzeit aus dem Bild davonspringen könnte.
Man sieht, wie das Fell hier sich so wunderbar flauschig optisch schon darbietet. Albrecht Dürer hat wirklich fast jedes einzelne Fellhaar mit einem spitzen Pinsel gezeichnet und aquarelliert. Albrecht Dürer kann die Natur erfassen. Er kann sofort die Summe dessen, was wir unter dem Begriff Hasen verstehen, in ein Werk gießen. Und damit ist es zu Recht wahrscheinlich eines der berühmtesten Kunstwerke überhaupt und sicherlich das berühmteste der Albertina.
Zurück in den Ausstellungsräumen der Albertina. Hier läuft schon die erste von drei Jubiläumsausstellungen in diesem Jahr. Sie heißt Faszination Papier von Rembrandt bis Kiefer und sie zeigt Kunstwerke auf Papier und Kunstwerke, die aus Papier bestehen. An der Decke hängt zum Beispiel eine riesige Skulptur aus zerrissenen, gestaffelten Papierbögen von der deutschen Bildhauerin Angela Gleitzer. Es sind alles Werke aus dem Bestand der Albertina und es geht um Papier, weil Papier in diesem Bestand das wichtigste Material ist, erzählt Ralf Gleis.
Wir haben in der Albertina einen riesigen Fundus. Wir haben etwa 1,2 Millionen Objekte und sind damit eines der weltweit größten Kunstmuseen. Und davon ist 1 Million eigentlich auf Papier oder aus Papier. Und daher haben wir da natürlich einen besonderen Schwerpunkt.
Die erste Jubiläumsausstellung läuft bis zum 22. März. Und dann folgt von Juni bis Oktober die zweite Ausstellung unter dem Titel Sammeln für die Zukunft. Das Thema ist da die riesige Sammlung im Depot der Albertina. Und da wird dann auch Dürers Feldhase ausgestellt. Und die dritte Jubiläumsausstellung beschäftigt sich dann mit den Werken von Künstlerinnen in der Sammlung. Sie beginnt Ende Oktober und geht über den Jahreswechsel hinaus.
Berichtet Oliver Schosch. Und die Kulturmeldung hat jetzt Jörg Biesler.
Der Philosoph Bernhard Waldenfels ist tot. Er wurde 91 Jahre alt. Er war einer der bedeutendsten Phänomenologen Deutschlands. Er suchte also nach Erkenntnis in der Beobachtung der Welt und beteiligte sich daher auch an vielen wichtigen Debatten, zum Beispiel zu der über Leitkultur, Multikulturalität und das Fremde. Dass er nicht denken wollte ohne das eigene. Er bestand im Gegensatz zu häufig postulierter Hierarchie der Kulturen auf ein gleichwertiges Nebeneinander.
Die Fremden waren immer die, die ganz und gar die Höhe der Kultur erreichten. Das Umdenken würde besagen, dass jede Kultur, auch die europäische, nicht der Gipfelpunkt aller Möglichkeiten ist, sondern ihre Grenzen hat, sodass jede Kultur immer auch das Fremde als Kontrast hat. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Es gibt nicht eine eigene Sprache und Fremdsprachen. Die Fremdsprachen entstehen mit dem Erlernen der eigenen Sprache. Insofern ist das Fremde immer das, was sich uns entzieht, was dem Verstehen sich entzieht, gleich ursprünglich mit dem eigenen.
Der Philosoph Bernhard Waldenfels. Er habilitierte sich in München mit einer Arbeit über den Dialog und war seit 1976 Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität in Bochum. Zahlreiche Gastprofessuren führten ihn nach Paris, New York, Wien und Hongkong. Er arbeitete zum Fremden, zur Ordnung und zum Projekt der Moderne. Bernhard Waldenfels wurde 91 Jahre alt. Auch der Regisseur Dieter Giesing ist tot. Er starb am Wochenende in Wien. Giesing hat bis ins hohe Alter inszeniert, zuletzt 2019 Tschaikowskis Oper Eugen Onegin in Klagenfurt. 1964 debütierte er als Regisseur an den Münchner Kammerspielen. Vorher hatte er die Studentenbühne in Tübingen geleitet und war Assistent von Regielegende Erwin Piscator. Er war Direktor der Münchner Kammerspiele und des Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und galt als Regisseur, als Mann der Kunst, der sich ideologischen Strömungen verweigert. Er arbeitete an den großen Bühnen des deutschsprachigen Raums in Berlin, Bochum, Zürich und Wien. Dreimal wurde er eingeladen zum Berliner Theatertreffen. 1985 mit seiner viel diskutierten Inszenierung von Lars Noréns Dämonen, deren Drastik er im Publikumsgespräch verteidigte.
Wir spielen nicht, dass wir sadistisch oder masochistisch sind, sondern das geht direkt und das verwirrt sie vielleicht manchmal. Oder sie verstehen das dann nicht, weil die alte Dramaturgie, dass man immer gleich sagt, was damit gemeint ist. Oder jetzt bin ich der Liebling vom Publikum und dann ist der andere der Liebling. Das gibt's in der Aufführung nicht. Man sagt dem anderen was und erklärt nicht dem Publikum, ich meine aber so und so, ja. Und das verwirrt sie vielleicht, weil die Dramaturgie da aufgehoben ist. Und der Norén schreibt halt nicht ein Ibsen-Stück oder Virginia Woolf, wo dann jeder gleich Bescheid weiß. So denke ich das.
Der Regisseur Dieter Giesing. Am Samstag ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Das größte Kunstmuseum in Minneapolis, das Minneapolis Institute of Art, das hat sich am Freitag wie viele andere Institutionen der Stadt am Protesttag Day of Truth and Freedom beteiligt und damit gegen die Aktion der Einwanderungsbehörde ICE protestiert. Auch am Sonntag blieb das Haus geschlossen, um, wie das Museum mitteilt, die Sicherheit der Beschäftigten und der Besucher zu gewährleisten.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema doch, die Proteste gegen ICE in Minneapolis. Und US-Präsident Trump wird zur Aufklärung aufgefordert. Michael Köhler sagt guten Abend.